Die Radio Wissen. Update.
Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir mit dem Freitag und mit dem heutigen Tag und Schritt für Schritt in eine Lösung dieses Konflikts hineinbewegen.
Der deutsche Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Hoffnung, dass der Schuldenstreit mit Griechenland bald beendet ist. Die Zeichen dafür jedenfalls stehen nicht schlecht. Es war kurz nach 15 Uhr, als die Meldung kam, auf die heute viele in Europa gewartet haben. Die Reformliste der Griechen reicht den internationalen Geldgebern aus. Weitere Kredithilfen können auf den Weg gebracht werden. Das ist heute unser Top-Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Hallo.
Update.
Aufatmen in Griechenland. Die drohende Pleite ist wohl erstmal abgewendet. Dabei hatten es die Griechen spannend gemacht. Erst kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht trudelte die Reformliste aus Griechenland doch noch bei der EU ein. Schon am Vormittag zeichnete sich ab, dass die Liste ganz gut ankommt. Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem sagte da: Das Verfahren läuft gut, lassen Sie uns hoffen, dass auch das Ergebnis gut wird.
Well. Nicely on process. Let's hope that the outcome is also positive.
Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds haben die Reformliste im Schnellverfahren geprüft und sind einverstanden. Am Nachmittag haben dann auch die Finanzminister der Eurozone in einer Telefonkonferenz darüber beraten und auch sie haben einstimmig ihr Okay gegeben. Vorerst reichen ihnen die Zusagen aus Griechenland aus. In der Reformliste geht es darum, wie die griechische Regierung das Geld einspart, das sie für neue soziale Programme ausgeben will, die sie im Wahlkampf versprochen hat. Zum Beispiel die kostenlose Krankenversicherung oder Essensmarken für Arme. Die griechische Regierung hat jetzt unter anderem vor, Steuerflucht und Korruption stärker zu bekämpfen. Außerdem soll die Zahl der Ministerien reduziert werden. Nach der Zusage der Euro-Finanzminister sind jetzt die Parlamente mehrerer Mitgliedstaaten gefragt. Auch der Bundestag soll darüber abstimmen, ob das Hilfsprogramm für Griechenland bis Ende Juni verlängert wird, und zwar am Freitag. Einen Tag später, am Samstag, läuft das Hilfsprogramm aus. Ohne neue Kredite droht Griechenland die Zahlungsunfähigkeit. Aber auch wenn jetzt alles glatt läuft, ist Griechenland nach Aussage von Euro-Gruppenchef Dijsselbloem noch nicht endgültig durch.
Wir müssen in den nächsten Wochen überprüfen, ob Griechenland tatsächlich die Spar- und Stabilitätsauflagen erfüllt.
Die nächste wichtige Marke für Griechenland ist Ende April. Bis dahin soll die Regierung die Reformvorschläge ausarbeiten. Dann müssen die EU und der Internationale Währungsfonds den Plänen noch einmal zustimmen. Erst dann wird weiteres Geld freigegeben. Dijsselbloem bringt es auf den Punkt.
Das wird nicht einfach. Die Liste ist ein erster Schritt. Noch keine Einigung, sondern ein Hinweis, welche Reformen das Land angehen will, welche sie austauschen, welche fortsetzen will.
Was sonst noch wichtig war.
Zur Umsetzung des Friedensabkommens in der Ostukraine gibt es unterschiedliche Angaben. Die prorussischen Separatisten haben nach Aussage eines ihrer Anführer damit angefangen, schwere Waffen abzuziehen.
Wir zeigen unseren guten Willen, indem wir den Abzug begonnen haben. Die Ukraine macht es umgekehrt. Sie führte neue Militärtechnik heran. Ich denke, die Ukraine will Ende März, Anfang April angreifen. Die Ukraine bereitet sich auf den Krieg vor.
Vorwürfe gegen die Separatisten kommen auch von der Gegenseite, dem ukrainischen Militär. Ein Sprecher berichtet, dass die Rebellen weiter Stellungen beschießen.
Es herrscht noch immer keine Waffenruhe. Die Separatisten gruppieren in Wirklichkeit ihre Kräfte nur um. Deshalb können wir auch von keinem Abzug reden. Aber sollten 2 Stunden lang die Waffen schweigen, dann beginnen auch wir mit dem Abzug.
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die den Abzug der Waffen beobachten soll, konnte die Angaben bisher nicht bestätigen. Ein Punkt des Friedensabkommens für die Ostukraine lautet, dass beide Seiten ihre schweren Waffen rund 50 Kilometer von der Front zurückziehen müssen, damit eine Pufferzone eingerichtet werden kann.
Das ist ein klares Signal an die Mitglieder solcher kriminellen Rockorganisationen. Wir haben euch im Visier.
NRW-Innenminister Ralf Jäger zum deutschlandweiten Verbot des Motorradclubs Satudara MC. Der ist bisher vor allem im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen aktiv gewesen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat Satudara heute verboten.
Die von diesem Verein ausgehende Gefährdung für die öffentliche Sicherheit war nicht länger hinnehmbar.
Satudara kommt aus den Niederlanden, hat aber Ableger in Deutschland. Der Rockerclub soll in den Drogenhandel verwickelt sein und Frauen zur Prostitution zwingen. Außerdem haben sich Satudara-Mitglieder schon öfter Kämpfe mit anderen Clubs wie den Hells Angels geliefert. Die Polizei hat heute in mehreren Städten Vereinsheime und Privatwohnungen von Satudara durchsucht. Außerdem wurden das Vereinsvermögen, Rockerkutten und Embleme sichergestellt. Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt. Das wird 2022 wohl Realität. Im Streit um den Termin für die Fußball-WM in Katar schlägt die zuständige Kommission der FIFA die Monate November und Dezember vor. Insgesamt soll die WM 2022 nicht so lange dauern wie sonst. Ein Termin im Sommer fällt raus, weil es da in Katar bis zu 50 Grad heiß wird. Trotzdem hat die Winter-WM für Kritik gesorgt. Philipp Sommer berichtet.
Heute sind die europäischen Clubvertreter mit ihrem letzten Vorstoß gescheitert, im Mai spielen zu wollen, um eben das zu verhindern, dass man groß umbauen muss, den Terminkalender der europäischen Ligen. Aber der FIFA ist auch der Mai zu heiß. Deshalb war für den Weltverband relativ früh klar, man muss in den Winter. Da gab es nur zwei Alternativen. Die eine war Januar, Februar 2022. Da aber sind die Olympischen Winterspiele. Und so kam der Vorschlag jetzt November, Dezember zustande. Und jetzt, in den 4 Wochen bis zum endgültigen Termin für die Entscheidung, geht es jetzt eigentlich nur noch ums Geld. Denn die europäischen Fußballclubs, die wollen entschädigt werden für die verschobenen Spiele und für die Einnahmen, die ihnen flöten gehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Weihnachtsmarkt oder Fußballkneipe. Die Verlegung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 in den Winter wird im Netz heiß diskutiert. Die Pläne des FIFA-Gremiums sorgen auf unserer Facebook-Seite für viel Kritik. Janos von Schmolinski schreibt, eine Woche vor Weihnachten, ich glaube, das wird die einsamste WM aller Zeiten. Thomas Kügler meint ironisch auf der Deutschlandfunk-Facebook-Seite, Fußball-WM zur Weihnachtszeit, das beleidigt meine religiösen Gefühle. Es gibt aber auch Einwände gegen die Kritiker. Duke Bridgewater fragt, warum nicht? Es gibt viele Gründe, gegen eine WM in Katar zu sein. Aber dass man den Spielplan an den erwarteten Temperaturen am Spielort ausrichtet und nicht an den Sehgewohnheiten der Europäer, gehört nicht dazu. Die meisten Nutzer machen aber nochmal auf die Menschenrechtslage in Katar und die Korruptionsvorwürfe aufmerksam. Helge Thomsen schreibt, Handball-Vize-Weltmeister und demnächst dann Fußball-WM im Winter in der Wüste. Schon toll, was man mit Geld alles auf die Beine stellen kann. Fool in the Fields wird auf der Deutschlandfunk-Facebook-Seite noch deutlicher. Wenn diese WM startet, werden alle Kritiker beim Public Viewing sitzen, weil man ja die Nationalmannschaft unterstützen muss. Dass die WM in einer Diktatur, einem wahrscheinlichen Unterstützer des IS, stattfindet, ist dann vergessen. Hauptsache Fußball. Und das weiß die FIFA.
Was noch wichtig wird.
Die Spitzen von Union und SPD wollen heute Abend noch ein paar Streitthemen anpacken. Sie diskutieren im Kanzleramt in Berlin unter anderem über die Energiewende, genauer gesagt über die geplanten Stromtrassen, die Windenergie von Nord- nach Süddeutschland transportieren sollen. Nach Bürgerprotesten fordert CSU-Chef Horst Seehofer Nachbesserungen. Aus Berlin berichtet Andrea Müller.
Ein handfester Krach ist bei der Spitzenrunde im Kanzleramt aber nicht zu erwarten. Die Partei- und Fraktionschefs werden vielmehr nach Kompromissen suchen. Umstritten auch der Mindestlohn. Der ist zwar seit Anfang des Jahres in Kraft, die Union will aber nachbessern. Dass die Arbeitszeit nun erfasst werden muss, halten CDU und CSU für zu bürokratisch.
Juventus Turin ist mit Abstand die beste Mannschaft in Italien. Das wird ein enges Spiel, beziehungsweise das werden 2 enge Spiele. Das ist schon jetzt klar.
Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur Fußball-Champions-League-Partie heute Abend in Italien. Der BVB tritt im ersten Spiel der K.O.-Runde um 20.45 Uhr beim italienischen Rekordmeister und Tabellenführer Juventus Turin an. In der Bundesliga ist Dortmund trotz 3 Siegen nacheinander noch nicht raus aus dem Abstiegskampf. BVB-Trainer Jürgen Klopp gibt ein Versprechen.
Jetzt ist Achtelfinale Champions League und man wird uns nicht ansehen, dass wir im Abstiegskampf stecken in der Bundesliga.
Die Partie heute ist eine Neuauflage des Finales der Champions League von 1997. Damals gewann der BVB 3:1 gegen Juventus Turin. Das Achtelfinal-Rückspiel ist am 18. März in Dortmund.
Und sonst in der Welt?
IS-Terroristen haben in Syrien mindestens 90 Christen entführt. Das hat die in London ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitgeteilt. Die IS-Kämpfer haben demnach mehrere Dörfer überfallen, in denen die Minderheit der assyrischen Christen lebt. Auch in Afghanistan gab es eine Massenentführung. Bewaffnete haben einen Bus überfallen und 30 Schiiten verschleppt. Die Behörden vermuten, dass auch dahinter IS-Terroristen stecken. Mindestens 40 Frauen sollen in Kenia gegen ihren Willen sterilisiert worden sein, weil sie mit dem HI-Virus infiziert sind. Lange haben die betroffenen Frauen geschwiegen. Menschenrechtsgruppen machten ihr Schicksal vor 2 Jahren bekannt. Einige von ihnen ziehen jetzt gegen Kliniken und das Gesundheitsministerium vor Gericht. Heute hat der Prozess begonnen. Die Frauen fühlen sich doppelt stigmatisiert. Erstens, weil sie HIV-positiv sind. Zweitens, weil sie sterilisiert wurden. Für das Ansehen einer Frau unter 45 in Kenia ist es wichtig, dass sie Kinder bekommen kann. Das Risiko, dass Kinder von ihren HIV-positiven Müttern angesteckt werden, lässt sich mit Medikamenten und einigen Regeln reduzieren. Die mexikanische Regierung will sich bei Papst Franziskus beschweren, weil er Mexiko aus ihrer Sicht als Land von Drogenhändlern stigmatisiert hat. Hintergrund ist eine E-Mail des Papstes, die eine argentinische Menschenrechtsgruppe veröffentlicht hat. Darin schreibt der Papst, er hoffe, dass sein Heimatland Argentinien im Kampf gegen Drogen eine Mexikanisierung noch stoppen könne. Der mexikanische Außenminister findet diese Stigmatisierung ungerecht. Sein Land bemühe sich, die Drogenhändler zu bekämpfen. Außerdem sei Mexiko nicht alleine für das Problem verantwortlich, sondern auch die Nachbarländer, zum Beispiel die USA, wohin die meisten illegalen Drogen verkauft werden.
Wissensnachrichten.
Wann ist ein Mensch wirklich tot? Diese Frage ist vor allem wichtig, wenn es um Organspende geht. Bei uns in Deutschland und auch in den meisten anderen Ländern gilt, ein Mensch ist tot, wenn der Hirntod festgestellt wird. Aber ob das wirklich so ist, darüber wird immer wieder diskutiert. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten, der Deutsche Ethikrat, hat dazu heute eine Stellungnahme vorgelegt. Bringt die Klarheit?
Es sieht so aus, aber nur auf den ersten Blick. Die Experten sind sich einig, nur wenn der Hirntod festgestellt wurde, dürfen auch Organe entnommen werden. Es reicht also nicht, wenn bei einem Patienten ein Herz-Kreislauf-Stillstand festgestellt worden ist. Und damit bestätigt der Ethikrat auch die Praxis, die wir im Moment in Deutschland haben.
Und wo ist dann das Problem?
Es geht nicht nur um die Frage, wann dürfen Organe entnommen werden, sondern auch um die Frage, bedeutet der Hirntod, dass ein Mensch wirklich tot ist? Dazu gibt es 2 unterschiedliche Auffassungen im Ethikrat. Die Mehrheit sagt, ein Mensch gilt als tot, wenn der Hirntod festgestellt wurde. Und die andere, kleinere Gruppe sagt, Hirntote sind nicht biologisch tot, weil bei ihnen zum Beispiel noch die Körpertemperatur oder auch der Hormonhaushalt reguliert werden können. Und trotzdem ist auch diese Gruppe der Meinung, dass Hirntote ihre Organe spenden dürfen.
Aber wenn man jetzt so argumentiert, würden die Organe ja Lebenden entnommen, die dann dadurch sterben.
Genau, und deshalb müssten dafür auch dann Gesetze geändert werden. Die Experten sehen in diesen Fällen den Organspendeausweis des Hirntoten als eine Art Patientenverfügung. Auf dieser Grundlage könne man dann die Organe entnehmen, sagen sie. Rechtlich wäre das dann allerdings Tötung auf Verlangen und das ist in Deutschland bis jetzt verboten. Und deshalb will diese Expertengruppe, dass der Paragraph dazu im Strafgesetzbuch geändert wird.
Das heißt, am Ende gibt es für uns Patienten keine klare Antwort.
Die kann es auch nicht geben, sagt der Ethikrat. Und deshalb fordert er, dass Patienten vor allem über die Debatte aufgeklärt werden, damit sie selbst in der Lage sind, über diese Fragen nachzudenken und sich eine Meinung dazu zu bilden. Dafür müssten die Krankenkassen und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sorgen.
Gehen wir mal von heute ein paar tausend Jahre zurück ins Mittelalter. Damals gab es in Europa mehrere große Pestepidemien hintereinander. Bis jetzt dachte man, die europäischen Ratten sind schuld. Diese Theorie werfen Wissenschaftler aber jetzt über den Haufen.
Ja, sie schreiben im Fachmagazin PNAS, wahrscheinlich war es gar nicht so, dass die Ratten in Europa latent infiziert waren mit dem Pestvirus und dann immer wieder für einen neuen Ausbruch gesorgt haben, sondern die Pest wurde stattdessen immer wieder neu aus Asien eingeschleppt. In Asien ist die Pest immer dann ausgebrochen, wenn da, ich sag mal, pestgünstiges Klima herrschte. Und 15 Jahre nach diesen Ausbrüchen kam die Pest dann nach Europa.
15 Jahre? Warum hat denn das so lange gedauert?
Die Krankheit wird durch ein Bakterium ausgelöst, das in den Flöhen von Nagetieren lebt. Und die Forscher schreiben, wenn zum Beispiel ein feuchter Sommer auf einen warmen Frühling folgt, dann vermehren sich die Tiere und damit auch die Flöhe. Wenn sich die Klimabedingungen dann wieder verschlechtern, sterben zwar die Nagetiere, aber nicht die Flöhe und die müssen sich dann einen neuen Wirt suchen, zum Beispiel Kamele oder Menschen. Die Flöhe und damit die Pest sind also wohl mit den Kamelkarawanen über die Seidenstraße nach Europa getragen worden. Und das dauert dann eben locker mal 15 Jahre.
Und zum Schluss geht es noch um einen USB-Stick, mit dem sich gerade die Polizei in Köln beschäftigt.
Ja, der Stick war von außen in eine Mauer eingemauert, sodass nur die Anschlussbuchse zu sehen war. Und drauf sein sollen Anleitungen dafür, wie man Bomben baut und Drogen herstellt. Ein Zeitungsreporter hat diesen Stick gefunden und laut Polizei ist das ein sogenannter Dead Drop. Also Dead Drop sind ein Berliner Kunstprojekt, das das vor mehr als 4 Jahren gestartet wurde. USB-Sticks werden als moderne tote Briefkästen in Hauswände eingemauert, als digitales Versteck sozusagen. Und der Vorteil ist, wer auf diese Daten zugreift, hinterlässt keine Spuren, anders als bei Downloads übers Internet.
Danke, Anne Zuber aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
In der Nacht an den Alpen weiter Schnee, im Westen und Norden kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf +2 bis -3 Grad. Es besteht Glättegefahr. Morgen ist es vom Südwesten bis in den Nordosten sonnig. Sonst gibt es Regen und Schneeschauer. Die Temperaturen erreichen maximal 4 bis 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.